Ram-a-lam,
ding dong.
Ram-a-lam,
ding ding dong.
Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a ding dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding.
Hallo und herzlich willkommen an diesem 23. Oktober 2020 zur 15. Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Unterhaltungs- und Fortbildungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André Engel und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann tu das gerne über Instagram, Twitter oder die gute alte E-Mail. Schreib mir eine Nachricht an andre@swimcast.de. Eine vollgepackte Woche mit allerhand Ereignissen liegt hinter uns. Unter anderem gab es die ersten beiden Matchdays in der International Swimming League, die wir in dieser Episode beleuchten werden. Dann gab es aus den Kreisen des DSV einige leider sehr unerfreuliche Nachrichten, die nicht nur Wettkämpfe betreffen, sondern auch neue Geschichten und neue Ereignisse rund um das Coronavirus. Das betrifft auch den internationalen Schwimmsport, dem werden wir uns einen kurzen Augenblick widmen. Bevor es dann weitergeht in die zweite Ferientrainingswoche bei uns hier in Mülheim, ein paar Berichte aus dem aktuellen Trainingsalltag und zu guter Letzt am Ende der Folge wird uns die Wissenschaft der Woche mitnehmen in die Erkenntnisse, und zwar gab es Interviews mit 21 australischen Spitzentrainern, die sich über ihre Strategien zur Rennvorbereitung, zum Pacing, zu Race Pace Strategien geäußert haben. Und dann schlage ich vor, wir fangen mit den schlechten Nachrichten an, bevor wir dann sukzessive Schritt für Schritt die Stimmung ein bisschen anheben werden und mit einem hoffentlich positiven und freudvollen Ende gut gelaunt aus dieser Folge herausgehen. Die schlechten Nachrichten aus der letzten Woche ist natürlich ganz hart, hat eingeschlagen und viele Wunden sicherlich hinterlassen bei dem einen oder anderen Aktiven. Die offenen deutschen Meisterschaften im Schwimmen sind jetzt abgesagt worden von seitens des DSV. Da gab es am letzten Wochenende, letzten Samstag, gab es die entsprechende Information an die Fachwarte in den jeweiligen Schwimmverbänden, die dann auch direkt weitergegeben wurde an die jeweiligen Vereinstrainer. Ja, das ist natürlich ein harter Schnitt, aber auf der anderen Seite natürlich nachvollziehbar, dass wir jetzt nicht alle zusammen und die ganze deutsche Schwimmelite in Berlin versammeln, wo ja sowieso sich gerade die Corona-Fälle massiv nach oben entwickeln und wir mehr und mehr einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, gilt es natürlich zum einen darum, die Gesundheit der Sportler zu schützen, und wenn der DSV konsequenterweise von Reisen ins Ausland, ins Risikogebiete abrät, zum Beispiel nach Budapest, dann ist es nur folgerichtig, wenn auch die Sportler nicht in Berlin starten sollten und dort besser nicht verweilen sollten, sondern in ihren Trainingsgruppen bleiben. Zudem kam wohl erschwerend hinzu, dass der DSV gerade aktuell Probleme hat, in der aktuellen Situation ausreichend Kampfrichter zu finden, um ein funktionsfähiges Kampfgericht zu stellen, plus dem, dass ja in der ganzen Geschichte noch auch zahlreiche Helfer mit dranhängen, die so Dinge regeln wie Einlass, Ausgabe, Kontrolle der Wege und so weiter und so fort. Da gab es wohl auch große Engpässe und man hatte ernsthafte Befürchtungen, dass da gar nicht genug Helfer und Personal zur Verfügung stehen wird, um einen reibungslosen Wettkampfablauf zu gewährleisten. Da kommt noch mit dazu, dass auch einige Vereine, hier war namentlich der SC Wiesbaden genannt und da gab es mit Sicherheit noch einige andere, zumal ja die Wiesbadener auch eine sehr weite Anreise nach Berlin haben, angekündigt haben, gar nicht erst an den Start zu gehen und ihre Meldungen komplett zurückgezogen haben, was dazu führte, dass die Meldezahlen auch massiv nach unten gegangen sind, und dann muss man sich natürlich am Ende des Tages auch überlegen, wenn die offene deutsche Meisterschaft auch keine gute sportliche Qualität gewährleistet, dann macht man dieses Produkt vielleicht besser gar nicht, sondern konzentriert sich weiterhin auf die Stützpunktwettkämpfe an den Bundesstützpunkten, die ja weiterhin stattfinden sollen. Also insofern eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn es sehr, sehr weh tut. Und fatalerweise die Presse, die Mitteilung, die an die Landesschwimmwarte ging, es war keine Pressemitteilung, sondern es war eine interne Nachricht an die Landesschwimmwarte in den jeweiligen Verbänden. Wenn die dann auch noch so dramatische Fehler enthält, dass gleichzeitig die Absage der DJM sowie der ersten und zweiten DMS Bundesliga verkündet wurde, da hat der DSV inzwischen zurückgerubert, dazu gibt es noch keine finalen Aussagen, aber natürlich ist auch klar, dass alle Probleme, die eine offene deutsche Meisterschaft betreffen, sprich steigende Corona-Fallzahlen, fehlende Helfer, fehlendes Kampfgericht, natürlich genauso gut auch auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zutreffen. Hier stellt sich jetzt aber ein sehr, sehr großes Problem, und da sind wir uns eigentlich intern auch sehr einig, dass wir da wirklich auf ein großes Motivationstief zusteuern. Sollten die deutschen Jahrgangsmeisterschaften nicht stattfinden, die sind für den 14. bis 19.12. in Dortmund geplant. Sollten die nicht stattfinden, dann rasen wir, glaube ich, sehr in ein sehr großes Motivationsloch bei den Nachwuchsathleten, bei den Juniorathleten, das wirklich nur sehr, sehr schwer wieder aufzufangen sein wird. Gerade wenn wir darüber diskutieren, dass dann auch noch zusätzlich wieder Trainingsmöglichkeiten geschlossen oder eingeschränkt werden, dann bekommen wir ein echtes Problem in dieser schönen Talentpyramide, wo unten eine breite Basis sein soll. Da haben wir dann ernsthafte Bedenken, dass wir mit allen Sportlern ins neue Jahr starten, die jetzt auch qualifiziert gewesen wären für eine DJM. Ärgerlich, dass da eine fehlerhafte Mitteilung im DSV durchgegangen ist und das von einigen Nachrichtenportalen auch im Nachgang nicht korrigiert worden ist, zumindest nicht transparent. Ich hatte das ja selber auch kurz veröffentlicht, hatte das dann aber wieder runtergenommen von der Seite auf Bitten des DSV hin. So viel Transparenz sollte sein und so viel Richtigstellung und Klarstellung wäre da auf jeden Fall wünschenswert, um nicht unnötig Panik zu verursachen. Bei mir war da, das hatte sich in der großen Runde rumgesprochen, also es war sehr, sehr schnell ging die Meldung durch den Buschfunk an die diversen interessierten Familientrainervereine und wer da alles so mit dranhängt. Von daher hier noch einmal ganz klar klargestellt, die DJM sind nicht offiziell abgesagt, aber es könnte wohl eine enge Kiste werden, ob man überhaupt diese Art Veranstaltung machen darf, politischerseits, und ob sich genug Helfer, Kampfrichter finden, die für einen reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe sorgen werden. Dann gab es zum Weiteren jetzt auch am Bundesstützpunkt in Hamburg bei den Schwimmern einen Corona-Fall, der dafür sorgt, dass ein Teil der Trainingsgruppe und des Betreuungsstabes auch in Quarantäne musste und dort im Moment nicht wie gewohnt trainieren kann. Ein anderer Teil der Trainingsgruppe kann weiter trainieren und kann dort weiter schwimmen. Das heißt also, wir sind hier mit einer realen Gefahr konfrontiert und das sollte jedem nochmal vor Augen führen in seiner eigenen Gruppe als Sportler, als Trainer, wie wichtig so Maßnahmen sind, wie Abstand halten, Maske tragen, Hände desinfizieren. Denn selbst wenn ihr einen Fall in eurer Gruppe habt, könnt ihr durch diese Maßnahmen verhindern, dass alle Sportler, die irgendwie in der Nähe waren, erstmal in Quarantäne müssen und für 2 Wochen zu Hause eingesperrt sind. Gleiches gab es auch in Italien. Dort gab es sage und schreibe tatsächlich 10 bestätigte positive Corona-Fälle im italienischen Schwimmteam, was vermutlich dadurch befeuert wurde, dass die Italiener ja auch einigen Sportlern abgeraten hatten, nach Budapest zur ISL zu fliegen und dort zu starten, weil die Italiener nämlich sich in Rom so eine eigene Bubble kreiert hatten und sagten, ey, hier seid ihr sicher, hier könnt ihr davon ausgehen, dass ihr durchtrainieren könnt. Da hat sich jetzt leider Gottes rausgestellt, dem ist wohl nicht so. Unter anderem sind davon betroffen Gabriele Detti, Simona Quadarella als prominenteste Namen, die jetzt erstmal vom Training freigestellt sind und tatsächlich auch über das ein oder andere Symptom hierbei klagen. Die Sportler Pellegrini hatten wir in der letzten Woche schon als Corona-positiv getestete, als Corona-positiv getestete Sportlerin genannt, die auch in der ISL hätte starten sollen. Femke Hengsberg war positiv getestet, ist jetzt zur ISL nachgereist, nachdem sie 2 negative Tests hatte. Darf sie wohl vermutlich, wenn nicht dieses Wochenende, aber dann nächstes oder übernächstes Wochenende beim nächsten Match ihrer Energy Standard Mannschaft wieder auf den Startblock steigen. Damit ist also auch nochmal ganz klar der dringende Appell verbunden, haltet euch an die Maßnahmen, die Gesundheitsämter verstehen sehr wenig Spaß, es sei denn, ihr seid Profifußballer, dann gelten ein paar andere Regeln, ansonsten ruiniert ihr euch möglicherweise dieses gute Trainingsniveau, das ihr euch in den letzten Wochen und Monaten wieder erarbeitet habt, nur durch irgendeine Leichtsinnigkeit oder Unachtsamkeit und das wäre ja doch sehr, sehr schade. Jetzt haben wir schon einmal kurz über die International Swimming League gesprochen. Die ersten beiden Matchdays sind vergangen am letzten Wochenende. Von Freitag bis Montag sind die Sportlerinnen und Sportler um die Wette geschwommen und es gab einige sehr, sehr imposante und sehr, sehr unterhaltsame Rennen zu sehen. Unter anderem haben die Staffeln wie immer massiv Freude gemacht, auch die Skin Races, wo 8 Sportler über 50 Meter gegeneinander antreten. In der ersten Runde sind es 8 Aktive, in der zweiten Runde treten dann die schnellsten 4 aus der ersten Runde gegeneinander an und aus der zweiten Runde qualifizieren sich der Erste und Zweitplatzierte für das Finale, wo dann nur noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen stattfindet. Diese Skin Races sind immer ein großes Highlight am Ende des Veranstaltungs, am Ende des Matchdays, also am Ende des zweiten Tages. Und wenn man das nicht mit einem der 10 teilnehmenden Teams hält, da ja Schwimmen doch noch ein sehr einzelpersonenfokussierter Sport ist, dann hat man zumindest etwas erhöhten Puls, wenn deutsche Sportlerinnen oder Sportler auf den Startblock steigen Und über die Skin Racers konnte sich Christian Diener tatsächlich in den 50 Meter Rücken durchsetzen, der schon im Einzelrennen über die 50 Rücken einen neuen deutschen Rekord aufgestellt hat, 22,76 Sekunden und dort die alte Bestmarke von Thomas Rupprath geknackt hat. Wer die 50 Meter Rücken gesehen hat, der wird irritiert und schockiert gewesen sein, zumindest ging es mir so, in welch großer, hoher Zugfrequenz die Sportler dort durchs Wasser pflügen, mit welchen Unterwasserphasen sie arbeiten. 22,76 ist für die meisten von uns eine massiv völlig unerreichbare Kraulzeit und das in Rücken ins Wasser zu legen, Respekt, herzlichen Glückwunsch. Außerdem hat der Christian auch sehr stark überzeugt über die 200 Meter Rücken in 1,49,52, mit der er nur 0,4 über dem deutschen Rekord geblieben ist. Und die Zeitschrift swim.de hat sich auf ihrer Internetpräsenz einmal die Mühe gemacht und ausgerechnet, wie viel Preisgeld Christian Diener denn dort verdient hat im Moment bei der ISL. Denn auch darum geht es ja, das Schwimmen attraktiver, lukrativer und ansprechender zu machen. Nicht nur, dass jeder Aktive 1500 Euro monatlich erhält und zwar noch bis zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr, unabhängig davon, ob er Einsatzzeit kriegt, wie oft er eingesetzt wird. Diese 1500 Dollar sind garantiert jeden Monat. Zusätzlich gibt es für die Einzelrennen noch Siegesgelder, Siegesprämien für den ersten bis vierten Platz, 2400 Dollar, 1600, 800 oder 400 Dollar. Für die Staffeln gibt es ein Siegergeld, das wird jeweils natürlich geteilt durch die vier Staffelteilnehmer, das sind die doppelten Beträge, 4800 Dollar für den Erstplatzierten, 800 Dollar für den Viertplatzierten. Und für die Skins, für diese Ausscheidungsrennen, die ich gerade genannt habe, gibt es nochmal zusätzlich Geld. In der ersten Runde kriegt der Sieger 2400 Dollar, in der zweiten Runde 2400 Dollar und in der dritten Runde wird verdoppelt, also im Kopf-an-Kopf-Rennen kriegt der Sieger 4800 US-Dollar. Und dann gibt es noch zusätzlich am Ende jedes Matches eine MVP-Wertung, für den der erste Platz 10.000 Dollar, der zweite Platz 6.000 Dollar und der dritte Platz 4.000 Dollar erhält. Und damit erschwimmt sich Christian Diener in seinen drei Rückenstrecken jeweils in seinen drei Rückenstarts, 50, 100, 200 Rücken, ein insgesamtes Preisgeld von 5.600 Dollar. In der Lagenstaffel gibt es nochmal 400 Dollar drauf. Und über die Skin-Rennen gibt es nochmal 7.000 Dollar dazu. Außerdem belegt er den zweiten Platz in der MVP-Wertung, was ihm nochmal 6.000 Dollar aufs Konto spült und endet damit nach einem Matchday und zwei Tagen mit insgesamt 19.000 Dollar Preisgeld auf dem Konto. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, wenn man sich auch überlegt, welche Arbeitszeit, welcher Einsatz dahinter steckt. Kommt vielleicht jetzt der ein oder andere Nachwuchsschwimmer von euch ins Grübeln und denkt sich, das ist vielleicht doch ein Ziel, zumal die Wettkämpfe wirklich sehr, sehr gut aufbereitet sind. Großartige Show, großartiges Feeling, auch das Mannschaftsgefühl ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und die 19.000 Dollar sind auch nicht das Ende der Fahnenstange. So hat Lilly King zum Beispiel, die all ihre Rennen gewonnen hat und MVP geworden ist, hat insgesamt 30.400 Dollar Preisgeld eingeheimst. Wir kommen ja also langsam in eine Richtung, wo wir darüber reden können, okay, Schwimmen ist ein Sport, mit dem sich im regulären Wettkampfbetrieb Geld verdienen lässt, mit dem sich auch ein Trainingsaufwand finanzieren lässt, mit dem sich Trainingslager finanzieren lassen, dass die Sportler nicht mehr nur noch abhängig sind von Förderungen oder von Sponsorenverträgen und das muss ja letztendlich auch das Ziel sein, auf das wir uns hinbewegen und zu dem wir uns, auf das wir zusteuern. Sehr faszinierend ist auch bei den Skin Races, ihr merkt schon, da bleibe ich ein bisschen hängen, weil es wirklich mal ein sehr, sehr neuer Reiz ist und etwas, was man sonst nicht so oft sieht, dass die Sportler sehr schnell nacheinander und die Sportlerinnen natürlich auch sehr schnell nacheinander 50 Meter auf Weltniveau abliefern müssen, um sich für die jeweils nächste Runde zu qualifizieren und um am Ende des Tages auch den Sieg einzusammeln. Als Beispiel dient hier Lilly King, die bis dato noch über die 50 Meter Brust über die zwei Saisons in der Swimming League ungeschlagen ist. Die hat in den Skin Races eine 29,16, eine 29,25 und im Finale 28,9 Sekunden ins Wasser gelegt. Die war also sehr, sehr konstant und konnte dann hinten raus tatsächlich nochmal drauflegen. Demgegenüber stellen wir mal die beiden Männer, und zwar am ersten Tag schwamm Ryan Murphy die 50 Meter Rücken in 22,80 in der ersten Runde, 23,28 in der zweiten Runde und 23,88 in der dritten Runde, also schon eine Sekunde langsamer geworden. Und Christian Diener, der die Skins am Ende auch gewonnen hatte, beginnt mit einer 23,30, in der zweiten Runde 24,10 und in der dritten Runde 25,19, also beinahe zwei Sekunden langsamer, nachdem er dreimal dort ins Wasser gesprungen und richtig, richtig schnell geschwommen ist. Das setzt die Leistung von Lilly dort auch nochmal in ein ganz anderes, in einen ganz anderen Kontext und zeigt auch, wie schwer es tatsächlich für diese Athleten auf dem Top-Niveau ist, wieder und wieder ihre Bestleistung abzurufen, nämlich auch sehr, sehr schwierig bis nahezu unmöglich. Natürlich auf einem völlig anderen Niveau, aber wir halten fest, dass es sehr, sehr spannende Wettkämpfe sind und richtig schnelle Wettkämpfe. Es war auch ein paar Mal sehr eng mit dem Weltrekord, vorrangig die 50 Meter Rücken. Und für die deutschen Sportler und Sportlerinnen ging es durchaus in Richtung deutscher Rekorde. Christian Diener habe ich schon erwähnt. Marco Koch hat dafür gesorgt, dass in seinem ersten Wettkampftag über die 200 Meter Brust das erste Mal die sogenannten Jackpot Times wirklich hart angegriffen wurden. Und zwar hat er insgesamt 4 Konkurrenten, also der Hälfte des Feldes, die Punkte abgenommen, weil sie mehr als einen vorher festgelegten Abstand Rückstand hatten auf ihn. Marco Koch ist eine 2:02 über die 200 Meter Brust geschwommen und hat damit das ganze Feld deutlichst hinter sich gelassen. Ich glaube, auch der Abstand zum Zweitplatzierten war weit über eine Körperlänge. Und die Jackpot Times bemessen sich am Weltrekord, und zwar heißt es, Jackpot Time ist Weltrekord plus 4% davon. Und da hat Marco Koch dann halt reichlich Punkte gesammelt und war der Erste, der seine Gegner richtig gejackpottet hat, wie es so schön im Moment heißt. Über die 100 Meter Brust ist er in 57:11 auch bis auf 4/10 an den deutschen Rekord rangeschwommen. Und generell lässt sich festhalten, dass neben den genannten Diener und Koch auch Heinz über die 200 Meter Lagen, der das Rennen gewonnen hatte, eine ganz starke Leistung abgeliefert hat. Heidmann und Kusch auch jeweils mit ganz starken Leistungen. Heidmann über 400 Freistil auf Platz 7 in der ewigen deutschen Bestenliste geschwommen. Und über die 400 Meter Lagen hat er auch seine Bestzeit um über 2 Sekunden verbessert und ist dort im Moment, steht er auf Platz 5 in der ewigen deutschen Bestenliste. Und das lässt sicherlich hoffen und so ein bisschen Rückschlüsse zu auf die kommende Olympiasaison, weil das Fernziel ist ja Tokio im nächsten Jahr. Im Moment findet eine relativ große Diskussion statt, weil es ganz viel bei der ISL um die Teams geht, was vollkommen richtig ist und das Gemeinschaftsgefühl in den Schwimmern, zwischen den Schwimmern auch gefördert wird und gefordert wird in den Anfeuerungen, in den Staffeln. Was aber leider dazu führt, dass im Moment etwas die Zeiten vernachlässigt werden seitens der Swimming League und letztendlich interessieren uns ja aber doch auch die Zeiten, was die Sportler schwimmen und ob Weltrekord oder Nationalrekord oder Kontinentalrekord. Es waren auch ein paar Afrika-Rekorde dabei, es waren einige World Junior Records dabei, also bei den Junioren Weltrekorde dabei. Also ein sehr, sehr hohes Niveau im Teilnehmerfeld in den einzelnen Schwimmstilen und zwischen den einzelnen Schwimmern. Leider etwas unwürdig für die Swim League war die Webpräsenz. Ich hatte ja letzte Woche angekündigt, dass ich vermute, dass sie es über ihren YouTube-Channel streamen werden, die Wettkämpfe. Das taten sie nicht. Möglicherweise funktioniert da das Geoblocking nicht so gut in den Livestreams. Es gibt ja einige Rechteinhaber für Amerika und diverse andere Nationen. Für Deutschland leider immer noch nicht. Und so hat die ISL einen eigenen Livestream eingerichtet auf ihrer Webseite. Und da muss man dann doch festhalten, dass das für die ISL eher unwürdig ist. Das hat am ersten Samstag nämlich gar nicht funktioniert. Dort musste man sich auf das Insta-Live vom Energy Standard Team oder den New York Breakers verlassen. Am zweiten Tag hat es schon besser funktioniert mit dem Stream, lief aber im Moment noch auf den Apple-Geräten ohne Ton. Zumindest war auf dem iPad war da nichts rauszukriegen an Sprache. Und selbst am dritten und vierten Tag, also beim zweiten Matchday, war es noch so, dass der Stream arg geruckelt, arg gehakelt hat und sehr, sehr schwer nur zu ertragen und anzusehen war. Dafür gibt es einen kontinuierlichen Stream, man kann es jetzt nicht auf Demand abrufen, die einzelnen Rennen, aber wer auf die ISL-Seite geht, findet dort bei Season 2020 einen Watch-Live-Button und wenn ihr den draufklickt, dann seht ihr nochmal Highlights aus den vergangenen Matches, die dort im 24/7-Stream durchlaufen. Die nächsten Matches sind aber auch schon morgen und am Montag und Dienstag angesetzt. Am Samstag und am Sonntag, Samstag ab 12, Sonntag ab 17 Uhr, kämpfen das erste Mal die beiden neuen Teams, nämlich Tokio und Toronto, gemeinsam mit den LA Current und den Aqua Centurions um Punkte in der Gesamtplatzierung. Ich kann nur jedem empfehlen, Samstag um 12 ist eine sehr, sehr dankbare Zeit. Schaltet mal rein, guckt euch das an, ist wirklich eine sehr schöne Show, die Werbung für das Schwimmen, für den Schwimmsport macht. Und wen es da als Wettkampfsportler nicht in den Fingern juckt, der hat das Schwimmen auch tatsächlich nie geliebt. Unsere Woche war auch geprägt von einem kleinen Wettkampf. Und zwar haben wir am Montag einen kleinen Testwettkampf gemacht bei uns im Becken im normalen Trainingsbetrieb. Sportler sind jeweils 3 Strecken geschwommen. Je nachdem, was sie was ihnen gut liegt oder wo wir so das Ziel am Ende der Saison sehen, also alles 50 bis 200 Meter. Die Wettkampfergebnisse dort waren wirklich sehr, sehr gut, also waren teilweise unter Bestzeit sogar, relativ deutlich, was sicherlich Auftrieb gibt oder was Auftrieb gegeben hat für die kommende Trainingswoche, die jetzt hinter uns liegt. Sportler waren auch entsprechend vorbereitet, hatten ihre Carbonanzüge an, Wettkampfanzüge, wir haben auch die entsprechenden Startblöcke bei uns im Südbad, also das war, die Gelegenheiten waren da und die Möglichkeiten waren auch gegeben, dort nochmal sein Bestes zu zeigen und sein Bestes zu geben als so kleine Zwischenüberprüfung. Fatalerweise hat die Motivation nicht so, also die Motivation möglicherweise hat sehr, sehr lange angehalten, aber der körperliche Erschöpfungszustand nähert sich doch eher einer Überlastung im Moment an. Wenn wir als Trainer über unser Training reden in den letzten Wochen oder was wir so machen, dann neigen wir immer dazu, das gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen etwas zu verklären und zu sagen, oh, hier, alles super gemacht, alles richtig, guck mal hier, Erfolg und lalala und dadada und verschweigen dabei häufig die Misserfolge. Dabei sind das die Erlebnisse, aus denen man am ehesten was lernt und am meisten mitnimmt. Und an der Stelle möchte ich ansetzen und vielleicht zu bedenken geben, dass wir sowohl in der ersten Ferienwoche als auch in der zweiten Ferienwoche 10 Einheiten geschwommen sind. Davon der absolute Großteil bei uns im Nordbad, wo gleichzeitig Seepferdchenkurse und Nichtschwimmerausbildung stattfindet. Wir hatten am Anfang der Woche in dem Becken 32,7 Grad Celsius, was wirklich nicht mehr, also es ist nicht mehr zuträglich fürs Schwimmen. Jetzt kann man mir sicherlich vorwerfen, dass wir zu viel Umfänge gemacht haben und zu viel Meter. Sportler haben das sehr gut weggesteckt und haben wirklich hervorragend mitgemacht. Aber heute Morgen um 7.30 Uhr war schon zu merken, dass einige richtig, richtig platt sind und echt durch sind und dringendst jetzt mal eine Pause brauchen. Wir sind heute nochmal von 14 bis 16 Uhr im Wasser. Es wird ein bisschen fröhlicher und ein bisschen spaßiger werden. Und dann geht's in etwas ruhigeres Wochenende. Und wir werden nächste Woche ganz gezielt das Tempo und den Druck nochmal ein bisschen rausnehmen, um Zeit zur Regeneration zu lassen. Denn auf diese Erschöpfung draufzuballern macht halt keinen Sinn. Vermutlich wäre es klüger gewesen, wenn wir unter der Woche in den zwei Wochen schon mal 2-3 Tage das Frühtraining oder an dem heißen Becken das Training ausgelassen hätten. Ich glaube, dann wären wir etwas mit mehr Qualität und Intensität durchgekommen. So ging es jetzt etwas mehr darum, das habt ihr auch letzte Woche an den Erzählungen gemerkt, oh yeah, 42 Kilometer geschafft. Das habt ihr daran auch gemerkt, es ging darum, Kilometer runterzureißen. Ob das jetzt wirklich am Ende des Tages, also es ist nicht alles, worum es geht. So, sagen wir so, das ist wichtig und in einer Phase auch wirklich dominant und ich glaube, diese Phase haben wir gerade. Aber wenn der Sportler dabei überlastet wird, dann führt es auch nicht mehr zum Ziel und dann geht lieber nochmal einen Schritt zurück oder hätten wir vielleicht einen Schritt zurückgehen sollen und mehr auf Qualität und Intensität. Wir werden gucken, wie sich das darstellt. Wir haben vom 27. bis 29.11. in Braunschweig vermutlich unser Saisonabschluss-Highlight. Und zwei Wochen vorher am 14.11. nochmal bei uns im Südbad, vermutlich, wenn das Gesundheitsamt sein okay gibt, einen virtuellen Wettkampf mit einem Verein, der dann in einer anderen Schwimmhalle schwimmt. Ja, da werden wir die Ergebnisse dann sehen und hören und lesen, ob sich das Ganze hier gelohnt hat und dann auch in guten Zeiten widerspiegelt. Wir werden zumindest alles dafür geben. Auch wenn mich selbst tatsächlich diese 10 Stunden mehr Arbeit in der Woche, weil alles andere läuft ja genau weiter, für die Sportler ein bisschen anders, die haben keinen Schulstress und können dann einfach nach Hause kommen und ihr Profileben leben, lassen sich ein bisschen bekochen und lassen sich verwöhnen und legen sich mittags nochmal hin und kommen dann abends wieder zum 32 Grad Wasser, wohingegen bei mir als Trainer natürlich alles so weiterläuft, wie es bis dato auch war, was nebenbei noch so zu erledigen ist. Es waren einfach nur zwei Wochen mit stumpf 10 Stunden mehr Arbeit und das merke ich jetzt inzwischen auch, das zieht sehr an der Substanz und ist nicht mehr am Beckenrand die gleiche Energie da, wie sie noch am Anfang der Woche da war. Es ist, wie es ist. Wir werden uns heute noch durch einmal zwei Stunden durcharbeiten und durchquälen. Die Sportler machen das ja immerhin auch mit. Und dann sollten da als Trainer am Beckenrand auch der Anspruch da sein, diese Energie auch zu matchen und die Energie weiter hochzuhalten, sich gegenseitig zu pushen und zu motivieren. Aus den Trainingseinheiten in den letzten zwei Wochen resultiert auch die dieswöchige Aufgabe der Woche. Und zwar geht es darum nochmal, wie verpacke ich denn viele Kilometer möglichst geschickt, ohne dass die Sportler das merken. Und da ist mir ein sehr schönes Set über den Weg gelaufen, das ich euch hier weitergeben möchte. Und zwar gestaltet sich das wie folgt. Wir beginnen mit 5x100 Meter, setzen fort 4x200, über 3x300 und 2x400 Meter. Zum Finale den 1x500 Meter. Das Ganze ist relativ frei in der Auswahl der Trainingshilfsmittel und der Schwimmarten. Natürlich ist eine Ausdaueraufgabe, das heißt, niemand wird auf die Idee kommen, dass ein Delfin oder Brust zu schwimmen, sondern Kraul und Rücken sollten hier die Schwimmarten der Wahl sein. Das Ganze mit Paddles, mit Poolboy, Arme, ganze Lage, Flossen. Wenn ihr Flossen macht, würde ich an der Stelle wirklich nur Beine schwimmen, weil ansonsten geht ein bisschen der Ausdauercharakter verloren und die Einzelbelastung könnte man aber sehr, sehr gut machen. In Beine habe ich bei den 4x200 auch gemacht, Kraulbeine mit Flossen und dann kam das zeitmäßig auch hin. Die Abgangszeiten war 1,30, also die 5x100 auf 1,30, die 200 auf 3, dann 4,30, 6 Minuten und die 500 Meter auf 7 Minuten 30. Da kann man hinten raus ein bisschen schneller werden im Zweifel, weil sonst die Pause sehr, sehr lang wird. Ihr könnt ja sowieso über die Pausenzeit auch die Belastung steuern, ne? Habt ihr sehr lange Pause, können die Sportler sich höher belasten, ist die Pause kürzer, dann kann die Belastungsintensität nicht so hochgefahren werden, weil die Erholungszeit halt gar nicht ausreicht, um das über einen längeren Zeitraum zu fahren. Das stelle ich euch jetzt kurz mal frei, selber nachzurechnen, aber es sind tatsächlich 3,5 Kilometer, die da in einer Runde zusammenkommen. Das Ganze sind wir zweimal durchgeschwommen, hatten gute 2 Stunden Zeit und damit kam das auch hin. Der ein oder andere war so Viertelstündchen eher fertig, aber die meisten, der ein oder andere war eine Viertelstunde eher fertig, aber in den 2 Stunden war das für alle Sportler und Sportlerinnen machbar. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. War letzte Woche Donnerstag, das natürlich nicht in dem warmen Wasser, sondern im kalten Wasser. Aber die Sportler standen, wie auch ich, vor dem Plan mehr als einmal da und meinten so, nein, das können keine 7 Kilometer sein. Wir rechnen nochmal nach. Das sind nicht 3,5 pro Runde. Das geht nicht. Das sieht weniger aus. Und das ist immer ganz angenehm, wenn es weniger aussieht und am Ende mehr ist, als den anderen Weg andersrum. Also, wenn ihr eine Stunde Zeit habt, dann eine Runde durch, wenn ihr 2 Stunden Zeit habt, probiert das gerne in 2 Runden durchzuschwimmen. Ist ja auch immer ein bisschen kleine Challenge, die die Sportler dort mitnehmen und der eine oder andere springt dann deutlich motivierter ins Wasser. Viel Spaß jedenfalls dabei. Und eine Sache noch, weil das sicherlich aufkommt bei dem einen oder anderen Trainer, der sich da fragt, ist ja voll langweilig. Die Sportler jammern übrigens immer, dass das so langweilig sei. Das ist als Trainer jetzt auch nicht das unterhaltsamste Programm, was man irgendwie sich vorstellen kann. Denn nur 2 Stunden daneben zu stehen oder daneben zu sitzen und beim Schwimmen zuzugucken, ist jetzt auch so mittelgut. Ihr habt aber verschiedene Möglichkeiten, euch das selber als Coaches unterhaltsam zu gestalten. Zum einen habt ihr bei den 100ern, 200ern definitiv die Möglichkeit, in den Pausen Korrekturen und Technikhinweise zu geben. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, nebenher zu laufen und Technikkorrekturen zu geben. Und wenn ihr damit gerade irgendwie durch seid oder nichts zu tun habt, sucht euch einen Sportler aus, dem ihr in der Pause mal ein paar motivierende oder aufmunternde Worte zuwerft. Bei uns seit 1,5, 2, 3, 4 Jahren in meinem Training, bin ja noch nicht so lange in Mülheim, aber in meinem Training, immer so eine kleine Musikbox mit dabei oder ihr könnt auch Radio anmachen. Das vertreibt auch die Langeweile ein bisschen und gibt mal einen anderen Ohrwurm mit auf die etwas längere Strecke. Also das sind so Aufgaben, die ihr da als Trainer durchaus wahrnehmen solltet und wahrnehmen könnt, um auch eure Gruppe, eure Sportlerinnen zu unterstützen und zu fördern. Damit sind wir auch bei einem der wichtigsten Teile im ganzen Trainingsprozess angekommen, nämlich dem Trainer und dem Coach. Und ich hatte vor einigen Wochen ja schon mal eine Studie vorgestellt, die sich mit den Einflussfaktoren auseinandersetzt, die auf einen erfolgreichen Schwimmer einwirken, vor allen Dingen von Seiten der Trainer, sprich, wie wirkt sich das aus, wenn der Trainer gut ausgebildet ist, wenn der Trainer sehr erfahren ist, wie wirkt sich das aus auf den Sportler, auf die Leistung? Und dort hatten wir ja schon gelernt, dass ein gut ausgebildeter Trainer total super ist für die sportliche Technik und für die Leistungsfähigkeit des Sportlers, dass ein Trainer mit viel Erfahrung auch besser ist als jemand, der wenig Erfahrung hat. Das ist soweit auch einleuchtend, nur wurde dort wissenschaftlich nochmal untermauert. Und jetzt sucht man sich natürlich auch gerne, weil man natürlich immer ein bisschen nach Vorbildern guckt und nach Rollenmodellen, Role Models im Englischen, weil man dort immer hinguckt, fragt man natürlich auch gerne die erfolgreichen Coaches, ey, was machst du im Training, was kann ich irgendwie kopieren oder wie machst du das? Hatte ich ja auch schon gerade gesagt, dass wir dann gerne dazu tendieren, als Trainer, wenn wir erfolgreich sind, die Dinge überzubewerten und zu sagen, okay, das hat mich zum Erfolg gebracht und nur dieser Weg ist der zählt, und lassen dabei gerne außer Acht, dass es individuelle Strategien für jeden einzelnen Sportler zutreffend zum Erfolg gibt. Und das macht es manchmal auch schwierig, so bestimmte Wege und Erfolge nachzuzeichnen und man kann nicht 1:1 Strategien auf verschiedene Sportler übertragen. Und das ist etwas, was sich auch in der aktuellen Wissenschaft der Woche so widerspiegelt, wozu es aber generell sehr wenig bis gar keine Forschung gibt. Und zwar haben sich australische Forscherinnen und Forscher beschäftigt mit verschiedenen Race-Pace-Strategien im Training und im Wettkampf von insgesamt 21 australischen Spitzentrainern. Die Forscher haben das veröffentlicht im International Journal of Sports Science and Coaching und zwar im Mai 2020, ist also hochaktuell, und haben hierfür im Rahmen eines Interviews 21 australische Trainer befragt, 18 männliche, 3 weibliche, wie sie mit ihren Sportlern trainieren und welche Strategien sie fahren, um den Sportlern die korrekte Renntaktik beizubringen. Warum ist das so wichtig im Schwimmen, außerdem viel wichtiger als im Landsport, ist vor allen Dingen, weil der Widerstand im Medium Wasser deutlich höher ist als im Sport, als an Luft, wie zum Beispiel bei Leichtathletik 400 Meter Lauf. Das heißt, Fehler, die dort gemacht werden, werden viel, viel schwerer bis gar nicht verziehen. Wir alle kennen ja die Beispiele, wenn Sportler über 200 Delfin oder 200 Rücken einfach viel zu schnell vorneweg anfangen. Bei den Delfin-Schwimmern ist es ganz offensichtlich. Bei den Rückenschwimmern fallen dann die Beine ab. Bei den Brustschwimmern, die kriegen über den Beinschlag nicht mehr den Vortrieb hin. Und dann haben die vorneweg einfach zu viel investiert, haben zu viel Laktat angehäuft, sind einfach erschöpft und müde und können deswegen ihr Tempo nicht nach hinten durchhalten. Demgegenüber kennen wir aber vielleicht auch alle ein Beispiel, wo das Pacing mal voll gestimmt hat, wo man dem Sportler sagt, ey, pass auf hier, vorneweg mach mal nicht so dolle und schnell, du hast eh einen Startsprung, das passt schon irgendwie, da brauchst du ja keine Sorgen machen. Zweite Bahn, versuche das Level zu halten und dann dritte Bahn, wenn du merkst, du hast noch Energie und das sollte ja dann so sein, dann geh voll rein, dann greife an, dann gib Vollgas, dann attackiere. Und es gibt immer wieder so erleuchtende Momente, wo das voll zum Ziel führt und dann die Sportler auf einmal riesig durch die Decke schießen. Ich hatte da auch mal ein Erlebnis, wo dann eine Athletin völlig aus dem Nichts die Pflichtzeit Norddeutsche Meisterschaften 200 Freistil erreicht hat und geschwommen ist. Genau, außerdem ist es auch so, wie gerade gesagt, es geht ja darum, die Energie möglichst effektiv einzusetzen, also möchtest du ja möglichst viel von dem, was du im Körper umsetzt an Energieträgern, auch dahin bringen, dass es dich vorwärts ans Ziel bringt. Und da ist noch zusätzlich, dass das Wasser ein bewegliches Widerlager ist und damit der Abdruck und der ganze Vortrieb sehr, sehr ineffizient ist, muss immer wieder festes, stehendes Wasser suchen und das ist nicht wie beim Laufen zum Beispiel, wo der Boden immer hart ist und immer den gleichen Widerstand bietet. Deswegen ist dieses Pacing und der Einsatz von Energie unglaublich wichtig. Du musst am Anfang das richtige Maß treffen, um am Ende der Rennstrecke auch deinen Trainingsvorsprung oder deinen Trainingseinsatz ausspielen zu können. Zusätzlich kommt hinzu, dass durch eine korrekte Racing- und Pacing-Strategie dieser ganze Faktor Zufall aus der Leistungsentwicklung so ein bisschen eliminiert wird und rausgenommen wird und du möchtest ja am Ende des Tages als Trainerin oder als Trainer auch wissen, wenn dein Aktiver auf den Startblock steigt, okay, er wird jetzt dies und jenes liefern, weil das haben wir trainiert und das haben wir geübt. Und hier geht es darum, in den 13 Fragen eben rauszufinden, die ganzen 13 Fragen waren offen gestaltet, waren dann so Sachen wie, wie viele Race-Pace-Einheiten pro Woche machst du, wie viele machst du pro Jahr, wie ist die Entwicklung dieser, nimmt die Zahl ab, nimmt die Zahl zu, welche Hilfsmittel benutzt du, welche Parameter trackst du überhaupt, was verfolgst du, oder dann auch im Wettkampf, wie viele Wettkämpfe schwimmt dein Sportler pro Wettkampftag, pro Schwimmwettkampf, was empfiehlst du deinen Sportlern und so weiter und so fort. Das waren so offene Fragen und daraufhin haben dann die Forscherinnen und Forscher insgesamt 2 Bereiche rausgegriffen, also war von vornherein natürlich in Training und Wettkampf unterteilt und innerhalb dieses Trainings- und Wettkampfs Topos haben sich dann nochmal Unterkategorien rausgebildet. Ich werde nächste Woche nochmal mehr auf die Geschichte zum Thema Wettkampf eingehen und diese Woche ausschließlich beim Thema Training hängen bleiben. Die Interviews haben 5 bis 48 Minuten gedauert, im Durchschnitt so 20 Minuten, wobei für mich hier die Frage ist, was kriegt man in 5 Minuten eigentlich in 13 Fragen aus dem Trainer raus? Das ist ja immer jeweils nur 30 Sekunden Antwortzeit. Das ist doch arg kurz, aber wenn man das so staccato-mäßig abarbeitet, könnte das wohl funktionieren. Vielleicht noch kurz zum Erfahrungswert der Coaches. Insgesamt hatten die 21 plus minus 11 Jahre Erfahrung und haben alle Sportlerinnen und Sportler trainiert, die entweder bei offenen nationalen Meisterschaften, also offenen australischen Meisterschaften oder sogar internationalen Jahrgangsmeisterschaften bzw. internationalen offenen Meisterschaften gestartet sind. 13 dieser 21 Coaches hatten einen Sportler, eine Sportlerin unter sich, die schon mal eine Weltmeisterschafts- oder eine Olympiamedaille gewonnen hat. Und hier sieht man jetzt auch einmal ganz schnell, woher da eine Limitation für Deutschland zum Beispiel kommen könnte, denn dort 13 aktive Coaches zu finden, die WM- oder Olympiamedaillen gewonnen haben, dürfte schon reichlich schwer werden. Wie bereits angekündigt, heute geht es um das Thema Training, nächste Woche um die Wettkampfstrategien, also wie bringt das Ganze dann praktische Umsetzung im Wettkampf. Heute, wie bereite ich das im Training vor, was kann ich vor allen Dingen lernen von dem, wie machen das australische Spitzentrainer. Zuallererst, in welcher Periodisierung finden diese Race-Pace-Einheiten statt? Dort schwankte die Angabe von 1 bis 6 Einheiten in der Woche, die einen Anteil von wirklicher Renntaktik Race-Pace-Training beinhalten. Im Durchschnitt waren das so 2 bis 3 Einheiten pro Woche, die einen Anspruch an Renntaktik, an Renntempo hatten. Alle Trainer haben gesagt, dass bei ihnen der Fokus vor allen Dingen am Anfang der Saison auf einer Effizienz der Züge liegt und gar nicht so sehr auf der Endzeit, sondern wirklich darum, in die Zugfrequenzen, in die Zykluszeiten reinzukommen, die am Ende des Tages auch im Wettkampf benutzt und gebraucht werden und die möglichst effizient und möglichst lang zu machen. Das hatten wir ja auch schon mal vor vielen Wochen und immer wieder betont, dass es zielführend ist, am Anfang zu gucken, okay, lange Züge mit einer niedrigen Frequenz, daraus entwickelt sich eine sehr, sehr gute Wettkampfleistung. Speziell wurde da auf den 200 Metern, auf die 200 Meter Renneinteilung eingegangen, und zwar geht es darum, auf den ersten 50 erstmal ein Easy Speed, also durch den Startsprung sowieso automatisch hohes Tempo, das darf sich nicht anstrengend anfühlen, zu halten, ist auch egal welche Schwimmart. Dann über die folgenden 100 Meter sehr, sehr druckvoll und effektiv zu schwimmen, während dann die letzten 50 Meter Vollgas und dort die Stärken, die Trainingsstärken ausgespielt werden. Ein schönes Zitat, was hier hängen geblieben ist, war die Sache, Time will take care of itself. Wenn man die Stroke Rate und den Stroke Count, also die Frequenz und die Zykluszahl pro Bahn im ersten Moment in den Vordergrund stellt, dann wird die Endzeit ganz von alleine fallen und sinken und schneller werden. Wenn ihr das im Training mitnehmt, ist natürlich auch wichtig, fängst ja nicht mit einem Set an und ziehst das Ganze die ganze Saison durch, sondern fängst mit einer Aufgabe an und entwickelst die auch über die Saison. Also zum Beispiel so eine Set-Progression, die hier häufig genannt wurde, war in der Richtung den Umfang steigern, man kann die Intensität steigern, du kannst die Pause zwischen den einzelnen Teilen kürzen und du kannst längere Abschnitte machen. Am Beispiel gesprochen wären das zum Beispiel, du schwimmst am Anfang der Saison mit dem Sportler 4x50 Meter im 400 Meter Rennschnitttempo, anschließend 100 Meter locker, machst die Abgangszeit 1,15 für die 50er und 3 Minuten für die 100 locker und machst den ganzen Block dreimal durch. Und dann gibt es verschiedene Stellschrauben, wo man rumstellen kann, also man könnte den Umfang steigern, zum Beispiel aus 4x50, dann 6x50 und 8x50 machen. Man könnte natürlich auch die Intensität steigern, aus 4x50 im 400 Meter Tempo, 4x50 im 200 Meter Tempo machen. Ihr könntet auch die Pause zwischen den Teilen kürzen, also nicht mehr auf 1,15 und 3 Minuten Abgang, sondern auf 1 Minute und 2,30 zum Beispiel. Oder ihr macht den Abschnitt an sich einfach länger, also schwimmt das ganze Set nicht dreimal durch, sondern schwimmt das viermal durch, fünfmal durch, sechsmal durch. Das sind alles das, was ihr dort macht, sorgt dafür, dass neue Reize da sind und dass der Sportler sich neu adaptieren und neu anpassen muss. Und das ist das, wo ihr hin wollt. Ihr wollt ihn ja weiterentwickeln und nicht auf einer Stelle stehen bleiben. Demgegenüber stehen dann die sogenannten Broken Swims, also das, was gerade war, war so ein Trainingsset und der Broken Swim, die gebrochenen oder ich in meiner Jugend kennengelernt als Wettkampfausdauer, sind dann so Sachen, dass ihr zum Beispiel 4x50 Meter schwimmt mit so ungefähr 20 Sekunden Pause und die Summe aus den 4,50ern soll die 200 Meter Bestzeit ergeben. Auch hier wieder könnt ihr die Pause kürzen, also statt 20 macht ihr dann irgendwann nur noch 10 Sekunden Pause. Oder ihr fangt mit 8x25 auf 20 Sekunden an, macht dann 4x50 mit 20 Pause, 8x25 mit 10 Sekunden Pause und könnt das ja auch 2x, 3x, 4x durchmachen. Da war sehr uneinig zwischen den einzelnen Coaches. Einige machen solche Aufgaben über die ganze Saison hinweg verteilt, während der andere das Ganze nur so 4 bis 8 Wochen vor dem Wettkampf anfangen zu implementieren. Da ist auch gar nicht gesagt, ob jetzt das eine erfolgreicher ist oder das andere, weil die Coaches sind ja ähnlich erfolgreich, vermutlich abhängig vom Sportler, wen trifft das mehr und wen weniger. Einig waren sie sich auf jeden Fall, dass man mit den Sportlern in einem viel, viel jüngeren Alter schon anfangen müsste, diese Broken Swims und diese Renntaktiken zu üben. Vermutlich dann eher bei den jüngeren Aktiven so 4 bis 8 Wochen vor dem Wettkampf, weil man vorher ja viel noch mehr an der Technik rumschraubt und sich dort erheblich die Parameter ändern. Wie lang ist der Zug? Wohingegen man das bei älteren Aktiven durchaus die ganze Saison über trainieren sollte und kann. Als letztes zum Thema Periodisierung gab es dann noch die Möglichkeit von Time Trials beziehungsweise von Wettkämpfen, die auf den Hauptwettkampf hinführen. Time Trial ist etwas, was man im Training macht, also wo, was wir jetzt zum Beispiel am Montag gemacht haben, wo die Sportler auf den Startblock steigen und wirklich Wettkampfleistung abrufen, wenn es gerade keinen geeigneten Testwettkampf gibt, der irgendwo stattfindet. Auch hier waren sie sich uneinig, dass zum Teil einige Trainer das über die ganze Saison hinweg inkludieren in ihren Trainingsplan und einige wieder nur 2 bis 8 Wochen vor dem Wettkampf mit Time Trials anfangen, dann aber auch gerne unterteilt, dass sie im Vormittagstraining Vorläufe machen, am Abend die Finals. Wobei generell der einheitliche Konsens war, dass Vorbereitungswettkämpfe wirklich mit einer Wettkampfstimmung und entsprechendem Feeling, dazu gehört ja auch vielleicht eine Aufregung, ein Laufen auf die Startbrücke und noch vieles mehr, bevorzugt wird gegenüber diesen Time Trials im Training. Was hier gar keine Rolle spielt, ist so die ganze Geschichte Taper, und welche Arten von Wettkämpfen es gibt. Also Taper heißt ja auch, dass man so ab 6 Wochen vor dem Höhepunkt, vor dem Wettkampfhöhepunkt, klar im Umfang runtergeht, während man die Intensität gleich lässt, bis man so 2 Wochen vor dem Wettkampf auch mit der Intensität ein bisschen runtergeht. Und die Arten von Wettkämpfen sind ja auch einmal kurz angerissen, gibt es ja insgesamt 3 Arten. Das eine ist wirklich so ein Überprüfungstestwettkampf, wo es darum geht, bestimmte Dinge, die man im Training übt, wie zum Beispiel eine Renneinteilung, dort ins Wasser zu bringen, dann den Wettkampf, wo man mit gleichwertigen Aktiven, also wo es wirklich darum geht, okay, hier kann ich gewinnen, aber muss ich mich anstrengen. Und dann gibt es noch eine 3. Art von Wettkämpfen, wo man eigentlich kein Land sieht, sondern sieht, okay, da kann es mal hingehen, da ist Open End, also sowas hochklassige Wettkämpfe wirklich. In dieser Periodisierung, wir erinnern uns nochmal zurück, 1 bis 6 Einheiten in der Woche, im Durchschnitt 2 bis 3, und mit den verschiedenen Aufgaben, also eine Set Progression vom Einfachen zum Schwierigen, wo die Intensität und so gesteigert wird, wo der Umfang gesteigert wird, die Pause kürzer wird und so weiter und so fort. Was misst man dort eigentlich als Trainer? Also was ist mein Job als Trainer am Beckenrand? Ist ja nicht nur darin, den Trainingsplan aufzuschreiben, sondern wirklich zu gucken, okay, was überprüfe ich? So, welchen Parameter mache ich hier messbar? Und da war eigentlich erschreckend, dass zwar alle 21 Coaches sagen, okay, die Gesamtzeit interessiert mich, die stoppe ich auf jeden Fall, aber schon nur noch 6 Trainer von diesen 21 sich überhaupt mit Zwischenzeiten auseinandergesetzt haben. Das fand ich erstaunlich, weil ich glaube, im praktischen Trainingsbetrieb sind für uns, gerade wenn die Gruppe etwas größer ist, Zwischenzeiten das Einzige, was wir zuverlässig und sicher tracken können, was für mich auch den Maßstab darstellt, neben dem ich gucke den Sportler an und finde das gut oder schlecht, was er dort macht, die Zwischenzeit mir wirklich einen Aufschluss gibt, in Einklang mit dem, was ich sehe, ja okay, das passt oder das passt nicht. Demgegenüber stehen aber 19 Trainer, die die Frequenz messen und 13 Trainer, die ganz explizit die Zahl der Züge pro Bahn auch überwachen oder ihre Sportler mitzählen lassen. Frequenz ist natürlich auch der Parameter, den man auch durchs Angucken mitnimmt, aber natürlich nicht klar quantifizierbar macht an der Stelle, sondern wirklich nur durch, ich gucke dir zu und so empfinde ich das gerade. Außerdem weitere Parameter waren sowas wie Herzfrequenz, ne, explizit die Wendenzeit, die Anzahl der Delfin-Kicks, den Laktatwert oder das Level der gefühlten Erschöpfung, der RPE. Für mich jetzt da an der Stelle eigentlich irrelevant, die gefühlte Erschöpfung. Es ist ein Race Pace, also hohe Belastung, sollten die Sportler relativ ausbelastet sein. Hauptproblem, das hier aber zwischen den Trainern auch genannt wurde, war natürlich ähnlich, wie ihr das vermutlich aus eurem Verein kennt. Sie haben zu viele Athleten auf der Bahn, um zuverlässig und häufig die Frequenz und die Zugzahl wirklich zu messen und zu überprüfen. Das kann man zwar im Training mit einbauen, aber wird natürlich schwierig. Also ganz, ganz wichtig für alle ist offensichtlich die Gesamtzeit und für 19 von 21, die Frequenz mit messen, um dort wirklich, wir erinnern uns zurück an die Periodisierung, ganz von Anfang an zu üben, in der richtigen Zuglänge, in der richtigen Zugfrequenz zu schwimmen und zu trainieren. Welche Hilfsmittel kann man dafür einsetzen? Das war der 3. Punkt, der hier abgefragt wurde im Training. Welche Hilfsmittel benutzt ihr? Da wird zum einen der Tempo-Trainer, da gibt es von Fines ein Produkt, das ist so eine Art Metronom, das ist ja so ein Takt, Takt, Tick-Tack vorgibt im Kopf, eingesetzt, das vor allen Dingen bei Rücken und Brust hohe Anwendung findet und bei den Langstrecken-Kraulschwimmern. Dann gibt es noch so Pacing Lights, die auf dem Fußboden geklebt werden, auf den Beckenboden, denen man dann folgen muss. Oder wirklich verschiedene Sensoriken, wo Inertialsensoren dann wirklich messen, verschiedene Parameter messen, also sowas wie Frequenz kann man darüber zum Beispiel messen oder auch einzelne Bahnzeiten. Das waren aber insgesamt nur zwei Coaches, die dort verschiedenste Sensoriken einsetzen. Bei den anderen überwiegte der Tempotrainer und die Pacing Lights. Als Alternative dazu, weil ich glaube nicht oder nur ganz, ganz wenige von uns werden wohl irgendwie die Technik bei sich haben, so ein Metronom am Ohr dem Sportler zu geben oder über Pacing Lights sogar zu arbeiten, ist es so, dass viele Coaches empfehlen, als Alternative einfach mal die Uhr abzustellen und die Sportler 50 Meter in einer bestimmten Zeit schwimmen zu lassen oder einfach 50 Meter schwimmen zu lassen und dann die Zeit bzw. die Frequenz schätzen zu lassen, um dort das innewohnende Gefühl bei den Sportlern zu trainieren und zu verbessern. Das Ganze findet häufig in wirklich ganz spezifischen Rennsessions, Race-Pace-Sessions statt, dann auch gerne nur mit wirklich weniger Sportlern, also dass die Gruppe irgendwie geteilt wird oder anderweitig getrennt wird. Ein Teil schwimmt Aufgabe A und der andere Teil schwimmt diese rennspezifische Geschichte. Allerdings sind Hilfsmittel hier etwas, wo die Coaches übereinstimmend sagen, dass sie kaum genutzt werden, beziehungsweise sie bei einer Neuanschaffung sehr, sehr häufig genutzt werden und dann die Nutzung nach und nach einfach abnimmt, weil das Ganze mit viel Aufwand im Aufbau verbunden ist. Man muss es den Sportlern auch ein bisschen beibringen. Das Handling ist vielleicht zu kompliziert. Also hier gibt es großes Verbesserungspotenzial, wenn es irgendwelche Technik-Nerds gibt. Da ist Akzeptanz da, aber im Moment wohl noch nicht so richtig praktikable Einsatzgebiete und praktikable Geräte irgendwie erkannt. Und dann als letztes ging es darum, wie bereite ich denn meinen Sportler im Training auf mehrere Hauptevents vor? Es ist ja selten so, dass wir Adam Peaty-mäßig nur auf die 50 Brust oder die 100 Brust spezialisiert sind, sondern meistens ja bei den Kraulschwimmern gerade im jungen Alter irgendwie 100, 200, 400, 800 Kraul geschwommen werden oder 50, 100, 200 Rücken oder 100 Rücken, 100 Kraul, 100 Brust, 200 Lagen. Und jedes Event braucht natürlich einen anderen Fokus und braucht irgendwie ein anderes Antraining. Hier die Frage an die 21 Trainerinnen und Trainer, wie bereitet ihr eure Sportler denn darauf vor? Und generell ist davon auszugehen, dass die Trainer im täglichen Prozess die einzelnen Wettkampfstrecken ganz klar trennen, also zum Beispiel am Montag nur 200 Meter Kraul machen, am Mittwoch nur für 400 Kraul und am Freitag nur für 800 Kraul und das Ganze nicht irgendwo vermischen innerhalb einer Einheit, um dort eine bessere Verfestigung zu haben, weil ja vor allen Dingen Unterschiede in der Frequenz, in der Anzahl der Züge liegen, weil das Wassergefühl ein anderes ist. 50 Kraul muss anders geschwommen werden als 100 Freistil. Das ist, das kennen wir alle aus der eigenen Erfahrung. Insgesamt sechs Trainerinnen und Trainer beginnen die Woche mit schnellen Events und schleichen das nach hinten so ein bisschen aus, weil am Anfang die Sportler dann noch ausgeruht sind und hinten raus die Erschöpfung zunimmt und sich dort dann besser über 400 oder 800 Meter ein Tempo entwickeln lässt und ein Tempogefühl und während hingegen am Anfang der Woche die 50er und die kurzen Strecken bevorzugt werden. Ein Trainer beginnt immer in einer Einheit mit einer längeren Strecke, also zum Beispiel mit 400 Meter und wird dann im Laufe der Einheit immer schneller. Um dort die Progression zu haben, ist auch eine Sache, die ich relativ gerne mache. Erstmal über lange Züge Wassergefühl aufbauen, eine hohe Effizienz im einzelnen Armzug aufzubauen und dann nach und nach dort schneller zu werden und auf diesem guten breiten Fundament mit viel Wassergefühl dann eine Frequenz draufzusetzen. Also quasi das, was über einen Jahresprozess entwickelt wird, hier ganz komprimiert versuchen in einer halben, dreiviertel Stunde rumzubringen. Genau, vor allen Dingen zu Saisonbeginn sind die Einheiten noch klar getrennt nach Inhalten, wohingegen später das auch gerne mal gemischt wird, um A, wieder einen neuen Reiz zu setzen und um B, der Wettkampfsituation näher zu kommen, weil ja dann auch im Zweifel um 10 Uhr die 100 Brust auf dem Plan stehen und um 12.30 Uhr die 200 Meter Lagen und da muss ja dann auch alles unter einen Hut gebracht werden. Zusammengefasst für euch nochmal, diese Woche Race-Pace-Strategien im Training, insgesamt vier Unterthemen hierbei dabei und zwar dokumentieren die Coaches alle über die Bank hinweg die Gesamtzeit, die Sportler schwimmen, beschäftigen sich viel mit der Frequenz, wie sich der Sportler, also wie schnell sich der Sportler seine Extremitäten bewegt, zählen die Züge pro Bahn und nur sechs Trainerinnen und Trainer messen die Zwischenzeit. Das Ganze findet manchmal mit Hilfsmitteln statt, entweder so ein Metronom im Ohr mit einem Tempo-Trainer oder Pacing-Lights oder anderer Sensorik. Das Ganze soll über das Jahr hinweg periodisiert werden, also von Anfang bis Ende auch gerne in jüngeren Jahrgängen, wobei man mit sehr einfachen Aufgaben anfängt und die dann nach und nach schwerer macht, indem es entweder mehr wird, indem die Pause kürzer wird, die Intensität steigt und das Ganze auch Wettkampf angepasst, also vielleicht am Anfang der Woche eher schnellere Events, am Ende der Woche längere Events oder innerhalb einer Einheit steigern vom langen Event, um über das druckvolle Wassergefühl dann in höhere Frequenzen sich zu entwickeln. Wie das Ganze aussieht und dann seine Perfektion im Wettkampf findet, darüber hat Brett Hawk in seinem Podcast Inside with Brett Hawk, kreativer Name, mit Yannick Agnel gesprochen. Yannick Agnel wird dem einen oder anderen noch vielleicht ein Begriff sein. Olympiasieger 2012 in London geworden, über die 200 Meter Freistil, auch Weltmeister geworden, vielfacher Weltmeister, unter anderem damals einer der Hauptkonkurrenten von Paul Biedermann auch gewesen. Und die beiden haben sich drüber unterhalten. Das Audiostück möchte ich euch nicht vorenthalten, sondern euch damit aus dieser Woche verabschieden, nämlich dann auch mit dem Hörstück des Tages. Und zwar geht das Ganze 6 Minuten und ihr werdet das ein oder andere, das Ganze ist auf Englisch, hört euch das gerne mehrfach an. Ihr werdet viele von den Blöcken, die wir gerade nochmal vorgestellt haben und die hier herausgekristallisiert haben, die werdet ihr dort in der Erzählung von Yannick Agnel wiedersehen. Am Anfang stellt Brett Hawk die Frage und dann gibt Yannick Agnel eine Antwort. Da geht es vor allen Dingen auch darum, okay, wie habt ihr denn das Rennen getimt? Welche Zeit solltest du bei Olympia im Vorlauf, im Halbfinale, im Finale schwimmen? Dann geht es darum, wie habt ihr das im Training vorbereitet, wie setzt du dich mit der Konkurrenz auseinander. Da sind auch so ein paar Sachen dabei, auf die wir nächste Woche zu sprechen kommen werden, wenn es um das Race Pace Anwendung im Wettkampf geht. Da haben wir dann ein paar Ausschnitte mit dem ganzen Wettkampf-Sprech und Wettkampf, mit dem ganzen Wettkampfgeschehen, wie man sich damit auseinandersetzt, von Britta Steffen zur Verfügung gestellt vom Sport Deutschland Podcast. Aber diese Woche erstmal, wie setzt sich das Ganze im Training dar? Wie setzt Yannick Agnel das Ganze bei seinem Olympiasieg 2012 in London um? Die Fragen werden gestellt von Brett Hawk. Das ist eine Einstiegsfrage. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn ihr diese Woche etwas gelernt habt. Lasst gerne einen Follow-up oder einen Kommentar bei Apple da oder bei Spotify, bei Amazon Music. Besucht mich auf Instagram, besucht mich auf Twitter. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und nun viel Erfolg und gutes Zuhören bei Brett und Yannick. Ciao!
Then you've got to come back and swim the 200 freestyle and then you put together one of the most incredible performances I've ever seen in Olympic history. The 200 freestyle, like I said, it was one of the most dominant swims I've ever seen. So talk to me about the strategy here. What was the thought going into this race?
Well, the strategy at the very first, the heats and the semifinals was to be able to qualify without giving too much energy into it, you know?
Okay.
So we had precise times in our head that I needed to realize. And I swam then to the 10th of the second.
Oh, wow.
Of a second. So that was super precise. And I felt so ready. You could have given me any time in your head. And I was like on a 50 and I would do it, you know, within the 10th of a second. So that's what we did. I can't remember exactly what the times were, but it was like 1:46 in the morning, 1:45 in the semis. And then we got to the final. The guy that I was most afraid of was Sun Yang by the time. And he was right next to me. I had the chance not to be in the fourth lane. I like to be just a bit on the side. When you're too much the center, the focus of the attention of everybody, sure. I don't think it's a good thing.
Yeah.
And it means that you get a lot of energy. It's either that you give a lot of energy to get to this seed in the final, or that you're so above everybody else that you can allow yourself to be in that position, right? But that wasn't my case, really, because the adversity was insane by then, insane. So I read an interview, or was it a tweet or something, from, once again, Ian Thorpe, a few weeks back, from now. That was actually telling that he was saying that nobody these days knew how to swim a 200 freestyle, and I kind of agree with him. There is only one way to dominate and win a 200 freestyle. It is
that was on my podcast, by the way. He did that on my podcast.
Oh, that was you. Well, that was I thought it was incredible.
I'll send it to you after this.
Well, that's perfect. I saw it on Twitter, and I was like, wow, that is. Like, this guy doesn't speak often, but when he speaks the truth. Because I felt exactly the same. And when I'm watching swimming now, the only guy that knows kind of how to swim in 200 freestyle, it's Danas Rapsis. He's the only one. In my opinion, he's the only one. Uh-huh. And you know what? If it wasn't for him to have, you know, shaken a little bit the blocks in Gwangju, he would have won. And I remember being on the media stands and telling all my French friends, this guy is going to win. I know it. This guy's going to win because he's the only one who actually can swim a 200. And turns
out,
it's
about attacking the front end. Is that what you're saying?
It is. It is. You take the reins of the race from the very first 50 meters, but you have to do it in a timing that allows you, especially from the 100 meters, from the half of the race, to be able to come back. And it is a very special timing. So you don't have to, like, the thing that you must not do, is going too fast on the first 50. Like, when I take the reins of the race on the 200 freestyle, I'm not doing it by a meter, you know, by a real length, you know. It's just like, I know I'm in front of everybody, and I know I can take it back at some point, you know. I think I was maybe 50.9, 51 seconds at the 100 meters. I think it's where you should be if you want to swim a minute and 43 seconds, or even faster than that if you have enough energy on the last 50. But what I remember from it is, we worked on it so much at practice, so much. We had this this rhythm thing. I don't know the word in English actually. The thing that you know, the guitarist use to have the tempo.
Oh yeah,
you know?
Like
metronome. We call it
metronome. Yeah, metronome. Yeah.
Okay. That's the same thing, right? So we had this under our swimming cap and being on the metronome to have like the right. So I knew exactly, it was like exactly like in practice, and then you forget about practice, exactly like the pianist. You forget about the practice, but you just have to feel it, right? So we're getting there, and after the first 150 meters, I'm like, okay, now I'm like Maximus, you know, I'm unleashing hell, you know? It was incredible. I touched the wall. I touched the panel, and I remember the first thing that comes to my mind is, wow, the time is not bad, but I could have done better if only I thought about, you know, accelerating the rhythm and the pace a bit earlier during the race, which is, I'm not sure it would have worked the same way, but yeah, it was that. And the second thought was, well, actually, you can do it, and actually, not being on drugs, you can do it and being absolutely clean. You know, clean sport exists.
Oh, for sure. Yeah. Oh, no doubt about that.